Die Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und Sie hören, was wichtig ist. Das gelegentliche Glas Wein, das kleine Bier, das feierliche Anstoßen auf dem Opernball. Die längste Zeit galt moderater Alkoholkonsum als gesundheitlich ungefährlich. Doch mittlerweile gilt das nicht mehr. Meine Kollegin Anna Wallner hat den Bestseller-Autor Bas Kast vors Mikrofon gebeten, um mit ihm über sein neuestes Buch zu sprechen, Warum ich keinen Alkohol mehr trinke. Bas Kast erklärt, was die neuesten Studien über die Auswirkungen von Alkohol auf die Gesundheit besagen und wieso er mittlerweile gerne darauf verzichtet.
Ja, hallo, lieber Herr Kast, schön, dass Sie Zeit haben für mich.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, wir wollen heute über Ihr neues Buch reden und über die Frage, wie wichtig es ist, den Alkohol ganz zu lassen oder zumindest hin und wieder mal zu pausieren. Sie selbst sind seit mittlerweile 2 Jahren oder vermutlich schon ein bisschen länger alkoholfrei, weil im Buch sagen Sie 2 Jahre. Ich frage mich zuerst, haben Sie sich eigentlich andere Rituale für die Entspannung oder für die Lockerheit oder für die Erholung gesucht?
Ja, irgendwann schon, aber anfangs nicht, weil ich wollte einfach damals vor etwas mehr als 2 Jahren im Grunde in erster Linie für die Eitelkeit den Alkohol vorübergehend aufgeben. Es war so, dass ich ein neues Buch geschrieben hatte, nennt sich Kompass für die Seele. Und in diesem Buch hatte ich unter anderem von den Vorzügen des Eisbadens geschwärmt für die seelische Resilienz. Und nun hatte der Verlag, weil manchmal machen die einen Trailer für ein Buch und hat ein Fotoshoot ins Auge gefasst, für den Januar 2023 war das. Und ich wusste einen Monat oder zwei vorher Bescheid und dachte mir, da bestünde die Möglichkeit, doch mal selbst vor der Kamera Eisbaden zu gehen. Und so dachte ich mir, du musst wirklich in Schuss kommen, Bas, und lässt mal den Alkohol weg und machst ein bisschen Krafttraining. Und so kam das. Und so fing es an, ohne wirklich den Plan gefasst zu haben, jetzt ganz den Alkohol aufzugeben. Das kam später.
Aber gibt es Momente, wo Sie den Alkohol vermissen? Heute noch?
Ja, schon. Also für mich war Alkohol, ich meine, ich komme aus einer Winzerfamilie. Mein Urgroßvater war nun wirklich Winzer. Wir hatten in der Familie auch einen Wingert, wie man es in der Pfalz nennt, also einen Weinhang mit Kasttrauben. Vielleicht wurde mal sogar ein Riesling gemacht, das weiß ich nicht, was aus den Trauben wirklich wurde. Wahrscheinlich wurden die verschnitten mit anderen Trauben, sodass es nie wirklich einen Kastwein gab. Aber ich komme aus einer Weinfamilie, aus einer Weingegend. Wir sind immer auch, als ich in Holland dann aufgewachsen bin, zu den Weinfesten im Herbst gefahren. Und insofern war Wein, insbesondere Wein, aber später dann auch bin ich in München zur Schule gegangen, habe das eine oder andere gute Bier kennengelernt. Also war Alkohol insgesamt immer mit Vergnügen und Genuss verbunden. Und ja, ab und zu fehlt mir das schon noch so beim Essen. Ein gutes Glas Wein, das fehlt mir.
Was ich ganz interessant finde, Sie schreiben im Buch, dass Sie damit rechnen müssen, dass manche Leser sauer sein werden, dass Sie so kritisch über Alkohol berichten. Jetzt frage ich mich, das Buch ist ein paar Wochen heraus, gab es schon negative Reaktionen?
Ja, manche sind irritiert, die meinen, ich würde ihnen den Genuss verderben. Und deshalb schön, dass Sie es ansprechen, weil damit kann ich hier auch nochmal ganz klar sagen, nur weil ich mit dem Alkohol aufgehört habe, möchte ich keinem meiner Leser oder auch den Zuhörer jetzt nicht nahelegen, dass er oder sie dasselbe tun sollte. Das muss gar nicht sein. Jeder darf natürlich, wir sind alle Erwachsene, okay? Also jeder darf natürlich so viel trinken, wie er will. Das ist alles legal. Ich möchte auch niemand den Genuss verderben. Das Einzige, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass es gewisse Risiken gibt, die in den letzten Jahren noch einmal vermehrt klar geworden sind in der Forschung. Und darauf möchte ich hinweisen. Und ich denke auch, dass es gut ist, wenn man eine vernünftige Entscheidung treffen will, was das Leben betrifft und insbesondere dann auch spezifisch, was jetzt den Alkoholkonsum betrifft, sollte man zumindest über diese Hintergrundfakten Bescheid wissen. Und dann kann man ja selber eine Entscheidung treffen, ob man bereit ist, diese Risiken einzugehen und wenn ja, wie viel Risiko man eingeht etc.
Jetzt sind Sie aber natürlich nicht alleine damit, das Thema Alkohol-Free oder Abstinenz ist gerade in den letzten Jahren auch in der, nicht nur in der Sachbuchliteratur, auch in der Prosaliteratur recht groß geworden. Gerade erst vor kurzem hat der Zeitmagazin-Chef Sascha Chaimowitz einen Text geschrieben, wo er auch über seine jahrelange Alkoholabstinenz geschrieben hat. Und er zieht aber eigentlich eine ernüchternde Bilanz für sich persönlich. Also er sagt bei ihm ist es schon ein bisschen länger als 2 Jahre, dass ich eigentlich gar nicht so viel verbessert habe, körperlich und geistig. Und er sagt vor allem, er hat den Eindruck, dass die Vorzüge der Nüchternheit medial sogar ein wenig übertrieben werden. Jetzt stehen da diese beiden Aussagen gegeneinander. Einerseits die Verherrlichung des Alkohols, andererseits aber sagt er, medial würde das sogar jetzt ein bisschen übertrieben werden, auch aufgrund der neuesten Studien, die es gibt, über die wir dann nachher noch sprechen. Sehen Sie das auch so oder ist das falsch?
Ja, also ich kann das voll und ganz bestätigen. Ich denke, das hat aber keinen jetzt unbedingt unehrlichen oder unredlichen Hintergrund. Ich denke, man sollte wissen, dass es so ein ganzes Genre gibt von Menschen, die einmal alkoholkrank waren, richtiggehend süchtig waren und dann nüchtern geworden sind. Und dass die auch viel in den Medien auftreten, weil die natürlich gerne auch die sich den Menschen nähern und helfen möchten und warnen möchten und hoffen, dass das anderen Menschen nicht passiert. Und da gibt's ein ganzes Genre. Und mein Buch fällt auch nicht in dieses Genre. Insofern ist es sehr interessant, weil ich genau das auch bestätigen kann, was der Zeitmagazin-Chef da geschrieben hat und erlebt hat. Nämlich bei mir war das auch so. Ich habe eher so moderat getrunken. Und wenn du von moderat trinken auf kein Trinken gehst, dann sind die Veränderungen, die man in körperlicher Hinsicht erlebt, minimal. Also du merkst nicht. Viele berichten dennoch, dass sie besser schlafen und dann auch etwas mehr Energie haben am Tag und die Stimmung etwas besser ist. Aber ich sag das ja auch ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich es im Buch so beschreibe, aber ich habe es in vielen Gesprächen auch ehrlich gesagt. Ja, dann ist die Veränderung ist nicht so riesig. Und was man verliert unterm Strich ist so ein Moment von Genuss. Und aber das würde ich auch gerne mal relativieren, dass dieser Genuss aus meiner Sicht auch nicht so riesig ist. Also es ist auch nicht so, dass jetzt Alkohol so ein großes Erlebnis ist, dass ich zurückblicke auf so besoffene Tage oder Nächte oder so Momente mit sehr viel Alkohol oder auch nicht so viel Alkohol, dass ich sage, wow, das sind jetzt so traumhafte Erinnerungen, so großartige Erinnerungen in meinem Leben, dass ich wirklich etwas verpasst hätte, hätte ich das nicht erlebt. Im Gegensatz zu zum Beispiel, wo ich auch ein bisschen Erfahrung habe, zu Psychedelika wie LSD oder Mushrooms, die ja wirklich zu großartigen Erfahrungen führen können und wo auch Testpersonen in wissenschaftlichen Versuchen sagen, wow, das gehört mit zu den Top 5 Erlebnissen meines gesamten Lebens. So spirituell war das, so weltbewegend war das. Und das kann man auch bei Alkohol auch nicht behaupten.
Ich finde das sehr wichtig, was Sie gesagt haben. Das hätte ich nämlich als nächste Frage auch gestellt, dass diese Trinkerliteratur, wie ich sie jetzt ein bisschen despektierlich nenne, von einer Leslie Jameson oder Daniel Schreiber, dem deutschen Autor, da geht es eben, wie Sie gesagt haben, stark um Menschen, die wirklich schwer alkoholkrank waren. Ihr Buch ist das ja nicht. Bin ich gestolpert beim Lesen über einen Satz. Sie haben gemeint, Sie haben jahrelang täglich getrunken.
So ziemlich, ja. Ich habe auch immer wieder Pausen eingelegt, also meine Frau zum Beispiel mit unserem ersten Sohn schwanger war, da habe ich auch nicht mitgemacht. Vorbereitung vor einem Halbmarathon oder so, da habe ich auch mal ein paar Monate Pausen eingelegt. Solche Sachen gab es schon. Ich habe auch nicht jeden Tag getrunken, aber so ziemlich. Das gehörte definitiv zu meinem Alltag. Und man sollte auch da nicht lügen, kann auch sagen, dass auch bei einem solchen Konsum eine gewisse Abhängigkeit natürlich besteht. Aber ich würde das so ein bisschen vergleichen, so wie ich auch abhängig bin von meinem Kaffee. Und hinzu kam, dass sozusagen in dem Maße, in dem ich getrunken habe, das ja auch sozusagen gesundheitlich mehr oder weniger abgesegnet war. Also es galt ja sehr lange, dass gerade so ein moderater Konsum entweder harmlos war oder sogar herzschützend war. Und das ist so etwas, was sich in den vergangenen Jahren eben drastisch verändert hat, wo ich eben schon vor ein paar Jahren anfing, mit einer gewissen Sorge auf die wissenschaftliche Literatur zu blicken und mich dann gefragt habe, oh, ich müsste vielleicht doch mal den Ernährungskompass in der Hinsicht umschreiben, weil ich das ja auch diesen Mythos, muss man sagen, inzwischen vom gesunden Gläschen Wein am Abend beim Essen ja selber noch in dem Ernährungskompass verbreitet hatte. Und ich habe mit einer gewissen Sorge beobachtet, dass hier so der Tenor in der Forschung sich ändert, dass das mehr und mehr nicht mehr gilt, und habe dann irgendwann den Ernährungskompass vor zwei Jahren oder so umgeschrieben, habe dann auch auf YouTube ein längeres Video zum Thema Alkohol gemacht, das sich jeder kostenfrei ansehen kann, und daraus ist dann auch dieses Büchlein entstanden, eigentlich mit dem Anliegen, doch nochmal Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass sich hier die Wissenschaft deutlich verändert hat und dass inzwischen die meisten Wissenschaftler, auch nicht alle, aber die meisten Wissenschaftler doch zum Schluss kommen, dass Abstinenz, was die Gesundheit betrifft, das Beste ist.
Genau, das ist ja auch ein Kern Ihres Buches und vieler dieser neuen Artikel und Thesen dazu, dass man eben da in der Wissenschaft eine Veränderung beobachtet hat. Früher hat dieser Satz, die Dosis macht das Gift, gegolten. Und jetzt zeigt sich, dass Alkohol offenbar doch viel schädlicher ist, als wir lange dachten. Und dieses gesunde Glas Rotwein täglich, vor allem, das man ja ganz gern vor allem alten Menschen zugeschrieben hat. Also man hat oft gern gesagt, die, weiß ich nicht, Person XY, die ist ja so alt geworden, die hat täglich ein Glas Wein oder sogar Gin oder was getrunken. Können Sie uns vielleicht ganz kurz einen Überblick sagen, weil Sie schreiben ja schon auch, es gibt immer noch zwei Lager eigentlich. Also so ganz vorbei ist es nicht, dass es auch noch eine Gruppe von Wissenschaftlern gibt, die sagt, es gibt im geringen Ausmaß Vorzüge. Wie ist denn da jetzt gerade der Stand?
Ja, das ist auch etwas, worüber viele Menschen oder einige zumindest irritiert sind.
Ja, es verwirrt auch einfach. Ja. Es ist irgendwie so, was stimmt jetzt? Es ist ein bisschen so wie mit Kaffee übrigens, den Sie auch schon erwähnt haben. Ich finde auch immer Kaffee, da kommen alle paar Monate, hat man das Gefühl, neue Studien, die sagen, also doch schlecht oder viel ist, also nicht zu viel ist schlecht, aber grundsätzlich ist es gut. Dann gibt's wieder keine Milch ohne mehr, also ganz viel. Ja. Also ähnlich kommt mir das jetzt auch gerade vor beim Alkohol.
Was? Ja, und Kaffee ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, Sie trinken gerade einen Kaffee. Genau. Kaffee ist ein gutes Beispiel, weil Kaffee galt ja eigentlich lange als Gift. Und da muss man, führt direkt auch zur Verwirrung rund um das Thema Alkohol. Man muss wissen, dass es keine Experimente auf diesem Gebiet gibt. Es gibt nicht so eine Forschung, wo man einer Gruppe von Menschen Kaffee verschreibt am Morgen und die anderen bekommen Wasser oder Tee oder man müsste irgendein Vergleichsgetränk haben. Und bestenfalls müssten die Leute dann auch nicht merken, dass sie Kaffee bekommen und so weiter. Und da müsste man diese Leute jahrelang beobachten und gucken, was mit ihrer Gesundheit passiert. Diese Experimente, das muss man wissen, gibt es so einfach nicht. Und das heißt, man ist auf Beobachtungsstudien angewiesen. Man guckt, welche Leute trinken Kaffee und wie ist es um deren Gesundheit bestellt. Und Kaffee galt so lange als Gift, weil man sah, oh, regelmäßige Kaffeetrinker sind häufiger von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, teilweise auch Krebs betroffen etc. Bis mal einer kam, das war in den 80er Jahren, und festgestellt hat, ja, aber unter den Kaffeetrinkern gibt's mehr Raucher. Und wenn man das statistisch rausrechnet, erweist sich Kaffee sogar als schützend, notabene. Und das war also ein großes Problem. Und ähnlich ist das auch mit den Alkoholstudien, wo man die maßvollen Trinker verglichen hat mit den Abstinenzlern, mit den Nichttrinkern. Und hier ist es so, dass also unter diesen Nichttrinkern gibt's Leute, die sind zum Beispiel chronisch krank. Und manche, die haben ordentlich gebechert, sind krank geworden und landen dann in die Gruppe der Abstinenzler bei der Studie. Das nennt man das Sick-Quitter-Phänomen oder Sick-Quitter-Effekt. Und jetzt vergleicht man also eine leicht kranke Gruppe mit einer Gruppe von relativ gesunden, maßvollen Trinkern, die keine gesundheitlichen Probleme haben. Und siehe da, es sieht so aus, als seien diese gesünder, was natürlich nicht unbedingt am Alkohol liegt, sondern weil diese als Gesamtgruppe schon gesünder ist. Und
wobei, da muss ich kurz was anhacken, weil das finde ich sehr spannend, darüber bin ich auch gestolpert, immer wieder schon, aber bei Ihnen jetzt auch besonders. Mir ist total einleuchtend, dass hier, wenn man die beiden Gruppen, Menschen, die maßvoll trinken und Abstinenz, Vergleich, dass da eben chronisch Kranke drinnen sind, all das, was Sie gerade gesagt haben. Aber sind da nicht auch einfach Menschen, die nie Alkohol trinken, aus irgendeinem Grund, weil sie das nicht mögen, weil es ihnen nicht schmeckt, weil sie familiär vorbelastet sind und alkoholkrank in der Familie hatten und einfach schon als Jugendlicher sagen, das mache ich nicht, sind die nicht, also die würden mich ja interessieren, ob die, die nie in ihrem Leben einen Tropfen Alkohol angegriffen haben, gesünder sind als die maßvollen Trinker.
Genau, und das scheint ja eben der Fall zu sein. Es gibt diese mendelische Randomisierung, wie man das in der Wissenschaft nennt. Also Leute, die aus irgendwelchen genetischen Gründen zum Beispiel keinen Alkohol vertragen, aber ansonsten, wie man dann hofft, genetisch nicht anders sind oder nicht aufgrund dieser genetischen Konstellation irgendwie anders reagieren. Und da sie aus diesen Gründen eben nicht zum Alkohol gegriffen haben. Und hier sieht man auf jeden Fall nicht, dass sie irgendwie ungesünder sind. Und das trägt im Grunde auch zu diesen Erkenntnissen bei, dass also Alkohol keinen herzschonenden Effekt hat. Und all diese Studien, die sind in den letzten Jahren auch vermehrt analysiert worden, sodass man sagen kann, vermutlich hat Alkohol keinen herzschonenden Effekt. Die andere Frage ist da, und weil Sie es eben ansprachen, es gibt schon in der Tat noch so eine kleine Gruppe von Forschern, die meint, ganz geklärt ist das nicht. Wir haben eben nicht wirklich Experimente oder nur sehr, sehr wenige. Es gibt eines, das ich in meinem Buch auch beschreibe, wo man wirklich über 2 Jahre mal Leute randomisiert hat, also per Zufall in Gruppen eingeteilt hat. Und die einen bekamen ein Glas Rotwein, die anderen bekamen ein Glas Weißwein und die anderen bekamen für die nächsten 2 Jahre täglich zum Abendessen Wasser verschrieben. Und da sah man nach 2 Jahren, dass die Leute, es waren Diabetiker, dass sich die Blutzuckerkontrolle tatsächlich mit dem Wein in den Weingruppen verbessert hatte geradezu. Und der Schlaf auch, ironischerweise, Leute sagen immer, der Schlaf ist vermiest, wenn man trinkt. Aber die Leute, die Alkohol bekamen, berichteten über eine höhere Schlafqualität. Und das ist ein echtes Experiment, auch in einem seriösen Fachjournal erschienen. Also durchaus seriöses Experiment, das ich in meinem Buch beschreibe. Die Referenz dazu gibt es auch im Buch. Und insofern gibt es schon noch eine Fraktion, die sagt, so ganz sicher ist es nicht. Aber man muss auch immer, wenn man so ein Buch schreibt oder insgesamt, wenn man so über Ernährungssachen berichtet, das war ja auch schon in meinem Ernährungskompass der Fall, wo es so irre schwierig ist, weil man für jede Studie auch das Gegenteil finden kann. Man muss so ein bisschen sich die Gesamtstudienlage angucken und dann den Tenor herausfiltern.
Ja,
und
klar.
Das ist das, was sich verändert hat. Und nur um das nochmal zu bestätigen, die Bestätigung kommt auch von so Gesundheitsorganisationen, die jetzt umgeschwenkt sind. Also zum Beispiel hat bei uns im Sommer, im letzten Jahr, 2024, also bei uns in Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch ihre Richtlinien geändert und das ist von diesen 1 bis 2 Gläsern am Abend, die okay sind beim Essen, übergegangen zu Abstinenz ist das Beste. Und wenn du doch trinkst, belasse es bei 1 bis 2 Drinks pro Woche.
Da wollte ich gerade hin, das ist genau das Thema wahrscheinlich, wenn man jetzt auch diese Studienlage ansieht, wenn jemand nicht sagt, er möchte ganz aufhören, aus welchen Gründen immer, dann ist ja immer dieses Stichwort von probier's mit achtsamem Trinken. Und die Frage ist ja, ob das gelingt. Also wenn man jetzt so googelt, auch Dry January, Dry February, also ich glaube, es gibt mittlerweile Dry Every Month so quasi, dann kommt da zum Beispiel oft die Frage, does alcohol control you or do you control it? Also diese Frage sollte man sich wahrscheinlich immer stellen. Nur ist die Frage, kann man sich diese Antwort selber überhaupt geben, ja, außer man ist ein sehr disziplinierter und selbst eher kritischer Mensch. Also wer hilft einem dabei, diese Frage ehrlich zu beantworten?
Genau, das ist, denke ich, schon ein entscheidender Punkt, weil viele lügen sich da auch was in die Tasche, gerade auch wenn sie abhängig sind, nicht? Und Alkohol kann man ja bekanntlich immer trinken, es gibt immer einen guten Grund, wenn man traurig ist, tröstet er, wenn man fröhlich ist, muss man damit feiern, etc. Und ich beschreibe das ja auch in dem Büchlein und ich glaube, das, was Sie angesprochen haben, ist der springende Punkt. Es gibt eine Menge Leute, die überhaupt kein Problem mit Alkohol haben. Man muss sogar sagen, dafür, dass es eine abhängig machende Droge ist, muss man sagen, es ist beeindruckend. Und angesichts der Tatsache, dass Alkohol in unserer Gesellschaft so weit verbreitet ist, nicht überall ist er vorhanden, wenn du eine Fernsehserie guckst, wird getrunken, wenn du in den Supermarkt gehst, Regale über Regale mit Weinflaschen, Bierkisten etc. Angesichts dessen, dass es so in unserer Kultur verankert ist, muss man sagen, die meisten, ist es erstaunlich und beeindruckend, wie gut die allermeisten Menschen mit Alkohol umgehen und dass es ihnen gelingt, kontrolliert damit umzugehen, dass sie den Alkohol kontrollieren und nicht der Alkohol sie kontrolliert. Und für diese Menschen würde ich sagen, die brauchen gar nicht auf mich zu hören. Ja, die können sich das anhören, dass auch schon ein Schluck Alkohol im Grunde das Krebsrisiko erhöht. Und dass es inzwischen direkte Vergleiche mit Zigaretten gibt, nicht, wo man also sagen kann, dass in einer Flasche Wein zum Beispiel 10 Zigaretten, was das Krebsrisiko betrifft, für Frauen stecken und 5 Zigaretten für Männer. Und das sollte man schon wissen. Das sind, denke ich, wichtige Erkenntnisse, die wir alle wissen über Zigaretten, aber nicht unbedingt über Alkohol. Aber ich denke, was so diese Abhängigkeit betrifft, haben diese Menschen absolut kein Problem. Und das ist, steht in einem krassen Gegensatz zu Menschen, die sehr wohl eine gewisse Abhängigkeit entwickelt haben. Ich würde mich selbst dazu zählen, aber das sind auch so fließende Übergänge. Ich würde mich selbst zwar als in gewisser Weise abhängig gewesen klassifizieren, aber für mich war es zum Beispiel sehr leicht auch aufzuhören. Ich hatte keine Entzugserscheinungen. Ich vermisse den Alkohol nicht großartig. Ich habe ihn sicherlich nicht körperlich vermisst. Das war eher so eine Art von psychologisch. Jetzt fehlt mir so ein Glas irgendwie in der Hand, nicht? Wie es ja auch bei einer Zigarette sein kann. Jetzt fehlt mir was in der Pause. Und bei anderen ist es sicherlich noch viel, viel härter. Also diese Abhängigkeit viel krasser. Und ich denke, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, ehrlich zu sein zu sich selber und zu fragen, warum trinkst du eigentlich so regelmäßig? Welches Problem löst Alkohol für mich? Und wie könnte ich eventuell, wenn ich zum Beispiel weniger trinken möchte oder gar nicht mehr trinken möchte, wie könnte ich dieses Problem, das Alkohol für mich löst, anders lösen, produktiver lösen?
Wenn wir jetzt nochmal ganz persönlich an Sie schauen, ich glaube, die meisten Menschen wissen ja, was die Vorteile sind, wenn man ganz aufhört oder was dann sozusagen auch die Effekte sind. Welcher Effekt hat denn Sie oder beim Aufhören oder bis heute am meisten überrascht? Womit haben Sie am wenigsten gerechnet? Was ist anders, wenn man den Alkohol ganz weglässt?
Nein, also für mich hat sich kaum etwas verändert. Ich sehe das ähnlich wie der Zeitmagazin-Chef, ich kann das auch sagen. Ich habe einfach nicht so viel getrunken. Das Einzige ist, dass ich schon so meinte, diesen Arbeitsstress, den ich mit Alkohol einfach gut so wegspülen konnte, dass ich das auch sehr gut anders in den Griff bekommen habe. Das hat mich überrascht, weil das war für mich einfach total entspannend, wenn ich dann so abends, wenn die Arbeit vorbei war, dann zum Kühlschrank gegangen bin, habe ich mir 1-2 Gläser Wein gegönnt zum Abendessen. Dann hatte ich Zeit für die Kinder, die Frau kam nach Hause, es gab Abendessen. Es war für mich so ein Ritual von Entspannung und Gemütlichkeit. Und ich dachte mir, oh, wenn das wegfällt, dann fällt auch die Gemütlichkeit weg. Und da bin ich überrascht, dass das überhaupt nicht der Fall war. Ich habe ja schon ehrlich gesagt, dass so ein gewisses Moment von Genuss so weggefallen ist. Ich fand es einfach auch sehr lecker so zum Abendessen. Und ich denke, ein Abendessen ist auch sehr gut mit einem guten Glas Wein.
Es gibt ja jetzt immer mehr, apropos lecker, es gibt jetzt ja immer mehr alkoholfreie Weine, die besser werden, also auch so, oder sehr hochwertig gemachte Traubensäfte. Auch gerade von Winzern. Also ich finde, dass das ja etwas ist, was ganz der neueste Trend ist, dass jetzt finally auch sozusagen der Handel oder die darauf reagiert, auf dieses Bedürfnis, dass offenbar immer mehr Menschen keinen Alkohol trinken.
Genau, das kann sehr hilfreich sein. Aber wenn ich das noch kurz zu Ende führen kann, ich hätte eben gedacht, es wird mir schwieriger fallen, dann diesen Arbeitsstress in den Griff zu bekommen und habe mir dann aber auch bewusst überlegt, okay, was mache ich stattdessen? Und ich hatte ja schon mit diesem Krafttraining begonnen und habe das jetzt dann auch extra so ans Ende des Tages gelegt. Und wenn jetzt der Arbeitstag zu Ende geht, gehe ich tatsächlich fast jeden Abend runter in den Keller und mache ein bisschen Krafttraining. Es ist eine halbe Stunde oder so, manchmal 40 Minuten, das ist ideal. Und gehe danach in die Sauna. Und das hat mich schon überrascht, dass also das auch sehr gut dabei hilft, diese Entspannung herbeizuführen. Und es ist für mich zu dem neuen Entspannungsritual geworden. Hilft sehr gut mit langfristig positiven Nebenwirkungen.
Das muss man dazu sagen, nicht jeder hat die Möglichkeit, im Keller ein Fitnesscenter einzurichten und in die Sauna zu gehen.
Nein, aber das braucht man auch nicht.
Aber,
Ja. Also nein, da möchte ich widersprechen, weil ich mag absolut nicht diese Ausreden. Mhm.
Jeder auflegen, das stimmt.
Absolut. Ja. Jeder kann mit seinem Körpergewicht irgendwie Liegestütze machen, Kniebeugen machen. Also man braucht dafür wirklich nicht viel Raum. Du kannst dich mit deinem eigenen Körpergewicht, wenn du Kniebeugen machst, wenn du Liegestützen machst, kannst du dich, wenn du ein Wall-Sit machst, also du lehnst dich mit dem Rücken an die Wand, es scheint eine der besten Übungen zu sein, überhaupt um den Blutdruck zu senken, du kannst dich selber völlig körperlich, völlig fertig machen, du kannst Burpees machen, du kannst lauter Übungen machen mit dem eigenen Körpergewicht und du kannst 2-3 Gewichte, wenn du willst, auch noch kaufen, die du auch im Wohnzimmer rumliegen lassen kannst, wie ich es auch tue, also bei mir liegen die Thais auch im Wohnzimmer. Also wir haben eben, und das ist nämlich ein großes Problem, deshalb habe ich so vehement widersprochen, weil ich natürlich diese Ausreden auch im Kopf habe. Ich habe natürlich auch jeden Abend kommt diese Ausrede in meinem Kopf oder fängt diese Stimme an, das ist eigentlich lästig und mach es nicht und heute Abend bist du müde oder draußen regnet es, das heißt, du kannst nicht joggen gehen und so weiter. Nee, also da muss man wirklich diese Stimme, die muss man natürlich ignorieren oder die muss man irgendwie zum Schweigen bringen und gar nicht erst, die darf gar nicht erst zu laut werden. Und ich habe das auch gemerkt, wenn man zu lange wartet, bis diese Stimme überhand nimmt und die Argumente aufzählt, warum du nicht trainieren solltest, dann ist es vorbei mit dem Training. Ja. Also am besten gar nicht nachdenken, sofort
einfach
runter
machen.
In den Keller und wenn du keinen Keller hast, einfach runter auf den Boden, Liegestützen anfangen. Und dann bist du drin.
Ja, das eine ist jetzt das komplette Aufhören und Alkohol weglassen. Das andere ist das Kürzertreten oder Pause machen. Wie sieht das? Also sie nennen es, glaube ich, auch Kürzertreten in einem Kapitel. Wie ist denn das sowas wie der Dry January oder Dry February? Wie sinnvoll ist denn das, gerade wenn wir auch hören, dass ja eben Alkohol trotzdem also auch in geringen Dosen krebserregend sein kann? Das heißt, wie sinnvoll ist es, wenn ich 11 Monate im Jahr moderat trinke, aber einen Monat Pause mache?
Na, das ist schon sehr sinnvoll. Also erstens einmal wissen wir, dass sich der Körper in vieler Hinsicht eben schon erholt. Manche berichten da eben schon von einem besseren Schlaf. Und wenn man besser schläft, ist die Stimmung besser. Ist auch gut für das Gehirn, weil das Gehirn im Schlaf sauber gespült wird. Und wenn der Schlaf gestört ist, ist auch dieser Prozess gestört, was wiederum das Demenzrisiko erhöht. Wenn man besser schläft, ist die Konzentration besser, die Stimmung ist besser, man hat mehr Energie am Tag. Das heißt, am Tag läuft alles besser. Wir wissen, dass der Blutdruck sinkt, wir wissen, dass sich die Muskeln und Knochen erholen können, etc., dass der Darm sich erholen kann. Die Darmflora wird ja zum Beispiel auch von Alkohol gestört, also nicht umsonst trank man ja im Mittelalter, weil man nicht mit Bakterien verunreinigtes Wasser trinken wollte, trank man also häufiger Bier und Wein. Und das zeigt schon, dass Alkohol eben Zellen zerstört, Zellen tötet, Bakterien nämlich. Und Bakterien sind auch Zellen und damit werden auch Zellen, günstige Bakterienzellen in deinem Darm vom Alkoholkonsum teilweise zerstört. Und all das kann sich erholen. Aber was vielleicht das Wichtigste ist, ist, dass man einfach mal diese Gewohnheit durchbricht. Und dass man vielleicht auch im eigenen Körper merkt, wie gut einem das tut. Und dass man das auch kann, dass man auch ohne kann. Und dass auch nicht der gesamte Januar ruiniert ist, nur weil man keinen Alkohol getrunken hat. Mhm. Also ich denke, dass das insgesamt einfach für eine gute Sache ist. Für alle, die daran interessiert sind, die sollten das einfach mal ausprobieren. Man kann ja auch immer, wenn einem der Alkohol so irre fehlt im Leben, kann man ja auch immer wieder zu einem maßvollen Konsum zurückkehren.
Mhm. Jetzt ist ja so, dass wir in der modernen Gesellschaft sehr viel uns damit beschäftigen, was man alles tun muss, um gesund zu leben und vor allem gesund alt zu werden und überhaupt alt zu werden. Sie haben sich da ja in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Ebenen eben auch mit Ihren Büchern damit beschäftigt. Also von kein Zucker oder wenig Fett und ungesund essen, ausreichend bewegen, nicht rauchen, keine Drogen und so weiter und Alkohol weglassen. Jetzt frage ich mich, Wenn ich mir aber einerseits hier und da etwas gönnen will, ja, aus all den Studien, die Sie kennen und wie Sie sich da beschäftigen, welche Sache, die schlecht für uns eigentlich ist, ist denn am ehesten erlaubt sozusagen? Also auch wenn Sie natürlich gesagt haben, wir sind alle Erwachsene, jeder von uns kann tun, was er will, Gott sei Dank. Aber was ist sozusagen, Sie haben gerade verglichen Alkohol versus Zigaretten, also gesagt, eine Flasche Wein sind 10 Zigaretten. Was ist sozusagen das Okayeste? Schokolade?
Ja, nein, ja, das, auf jeden Fall. Dunkle Schokolade sollte man essen. Ab 70% ungefähr, ich esse 90%ige. Nee, ich denke, dass solche Faustregeln sehr sinnvoll sind, weil nicht jeder ist ein Gesundheitsfreak. Ich beschäftige mich vom Beruf her damit. Das heißt, ich bin von Natur aus etwas strenger. Natürlich muss nicht jeder so streng sein. Und man kann, wenn man 80% macht, schon eine Menge, wirklich eine Menge für seine Gesundheit tun. Ich denke, Nummer eins ist nicht rauchen. Das senkt das Risiko für die meisten Krankheiten, insbesondere Krebs, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen am massivsten. Das ist das Wichtigste. Punkt zwei ist jetzt ein bisschen auf das Gewicht zu achten, dass man nicht allzu großes Übergewicht hat. Das ist auch ein Risikofaktor für zahlreiche Erkrankungen, angefangen mit Diabetes, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Krebs. Also das wären die zwei wichtigsten Sachen. Das kann man natürlich, das insbesondere Übergewicht, in den Griff bekommen, indem man auch insbesondere so auf hauptsächlich unverarbeitete Lebensmittel setzt. Also eine sehr einfache Faustregel wäre hier selber zu kochen. Wenn du selber kochst, hast du schon 80% deiner Ernährungsprobleme gelöst. Es ist dann auch ziemlich egal, womit du kochst. Es ist natürlich noch besser, wenn du auch viel Gemüse dabei nimmst und nicht nur Fleisch, das wäre besser. Dann das nächste, würde ich aufpassen, nicht zu viel Zucker. Und hier insbesondere als Faustregel einfach auf so gesüßte Getränke, gezuckerte Getränke wie Fanta, Cola etc., diese Sachen zu verzichten, dann hat man auch schon den Großteil. Und dann vielleicht noch so verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst, Salami, Hotdogs, dass man die so ein bisschen entweder begrenzt oder, wenn es geht, Wiener Würstchen und so weiter. Ich weiß, das ist alles sehr lecker, wenn man darauf verzichtet. Ich glaube, und dann noch so ein bisschen Bewegung, Spaziergänge oder auch ein bisschen Jogging, ein bisschen Krafttraining. Das ist so im Wesentlichen der Kern eines sehr gesunden Lebensstils, wie man ihn zum Beispiel auch in diesen Regionen sieht, diesen sogenannten Blue Zones, die auch ein bisschen kritisiert werden, weil die Daten nicht immer so solide sind. Aber so Regionen auf dieser Welt, wie in Okinawa, Japan, andere Regionen, wie Linda Loma in Kalifornien, wo die Leute besonders alt werden und, was vielleicht noch wichtiger ist, wo sie auf besonders gesunde Weise alt werden, also nicht chronisch krank. Das ist ja das Wesentliche, nicht? Dass du nicht in den letzten 10 Jahren irgendwie von irgendeiner Krankheit betroffen bist, die dir diese letzten 10 Jahre vermiest.
Mhm. Zwei Fragen habe ich noch. Das eine ist, um jetzt da ganz kurz bewusst einen Kontra zu setzen, aber wie viel Kraft, Energie und auch Glück liefert denn zum Beispiel der Exzess, die Ausschweifung? Also mal zu sagen, so, heute gönne ich mir das Feast oder eben auch mal den Alkohol oder ich rauche eine Zigarre oder was auch immer. Ich meine, natürlich, ich weiß, dass wichtig ist, dass man das sozusagen dosieren kann, dass man das eben dann nur hin und wieder macht. Aber ich frage mich dann immer auch bei den Studien, man sagt ja zum Beispiel, das finde ich ganz spannend, dass Einsamkeit auch ein großer Risiko für Krankheit und vor allem Depression ist. Und es ist dann sozusagen vielleicht gesünder, man trinkt mit 5 Menschen ein paar Gläser Wein und man geht nach Hause und ist sehr glücklich über diesen Abend, dass das einem besser tun kann, als einem der Alkohol schadet.
Ja, also das kann ich nicht so klar beantworten. Ich finde, hier wird auch so ein bisschen künstlich so eine Dichotomie aufgemacht, so nach dem Motto, okay, man kann nur gesellig sein, man kann nur mit anderen Menschen sein, wenn man trinkt. Ich fände es traurig, wenn das der Fall wäre. Also ich fände es traurig, dass man nur dann und insbesondere exzessiv trinkt. Weil natürlich kannst du 1-2 Gläser, du kannst auch immer noch Risiko haben, 1-2 Gläser die Woche trinken. Das heißt, du kannst ausgehen, du kannst trinken, du kannst auch ein bisschen darüber hinausgehen und sei dir dann bewusst, dass jetzt das Risiko zum Beispiel für Brustkrebs und für Darmkrebs steigt. Also wir sehen ein gestiegenes Brustkrebs- und Darmkrebsrisiko schon bei 3 bis 6 Drinks die Woche. Risikoarm ist ein Konsum von 1 bis 2 Gläsern die Woche. Das heißt, natürlich kannst du ausgehen, gesellig sein, nur sei dir dieses Risikos bewusst. Und wenn du persönlich die Entscheidung triffst, ja, aber diese Geselligkeit, diese Gemütlichkeit ist mir wichtiger und ich kann mit diesem Risiko, diesem geringfügig erhöhten Risiko leben, wenn ich jetzt 3 bis 6 Drinks oder so die Woche nehme, ne? Dann ist das doch okay. Dann finde ich das völlig in Ordnung. Ich finde, jeder muss für sich so eine Risk-Benefit-Entscheidung treffen, eine Risiko-Schadensentscheidung treffen. Weitergehend kann man ja sagen, dass das Leben generell riskant ist. Man kann natürlich so vorsichtig leben, dass man gar nicht mehr auf die Straße geht oder irgendwie das Leben im Grunde gar nicht mehr lebt. Natürlich kann man mal eine Zigarre rauchen oder meinetwegen auch öfters mal. Aber ich meine, in diesem Fall wissen die Leute, dass wenn man häufiger raucht, dass das Krebsrisiko erhöht. Und was ich störend finde und was mich selber irritiert hat, ist das, und da gibt es zum Beispiel Umfragen, es gibt Umfragen von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, dass wonach in Europa zum Beispiel selbst nur 21% der Frauen wissen, dass ein moderater Alkoholkonsum das Brustkrebsrisiko erhöht. Und ich finde, man sollte zumindest über dieses Risiko Bescheid wissen, um eine bewusste Entscheidung hier treffen zu können. So, und mir geht es um Aufklärung. Ich will nur Hintergrundinformationen liefern. Ich will auch nicht, dass irgendjemand mir sagt, was ich trinken soll oder ob ich rauchen darf und wie oft ich joggen gehen soll. Das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und ich kann diese Verantwortung einem anderen Menschen auch nicht abnehmen. Und jeder trägt diese Verantwortung für sich selbst, nebenbei gesagt auch für die eigenen Kinder. Also zum Beispiel, für mich war es auch wichtig, nicht jede Woche diesen Alkoholkonsum zu zelebrieren und meinen 3 kleinen Söhnen gegenüber vorzuleben, was für ein irre Genuss doch dieser Alkohol ist, wenn ich weiß, dass bereits so ein moderater Konsum zum Beispiel das Krebsrisiko deutlich erhöht. Ich wollte das nicht vorleben. Ich habe das vorgelebt bekommen von meinen Eltern, von meiner Kultur, aber damals wusste man es nicht besser. Heute weiß man es besser und da finde ich es verantwortungsvoll, das eben nicht mehr so vorzuleben. Also das war bei mir eine persönliche Komponente, die auch noch eine Rolle gespielt hat. Wenn ich jetzt Single wäre oder so und ich würde alleine leben, vielleicht würde ich da auch anders leben und vielleicht immer noch etwas trinken.
Okay, jetzt haben Sie in den vergangenen Jahren in Ihren Büchern sich mit Ernährung beschäftigt, mit seelischer Stärke, jetzt mit dem Alkohol. Was probieren Sie denn als nächstes aus für den nächsten Bestseller? Wissen Sie das schon? Verraten Sie das schon?
Ja, ich kann das gerne verraten. Ich arbeite schon seit Monaten, im Grunde schon mehr als im Jahr, an einem Buch über Supplements, also Nahrungsergänzungsmitteln, weil es auch hier so eine grandiose Verwirrung gibt, nicht? Also muss ich Ashwagandha, ist das jetzt gut oder soll ich es nicht nehmen oder was ist mit Vitamin D oder was ist mit einem Multivitamin oder Kreatin oder ich weiß nicht, was der Geier, es gibt ja Zehntausende von Supplements. Die allermeisten wurden nie untersucht, manche wurden schwach untersucht, manche sind relativ gut untersucht. Und hier einfach mal eine Übersicht zu geben, können Sie sich vorstellen, dass das auch noch Monate in Anspruch nehmen wird, um überhaupt einen rudimentären Überblick zu bekommen, über welches Supplement empfehlenswert ist und welches nicht.
Ich bin gespannt, weil auch das ist natürlich was, was jeder von uns kennt. Man geht irgendwo hin zum Arzt und erfährt, das sollten Sie bitte unbedingt nehmen und so weiter. Also ich freue mich schon auf dieses Buch auch und danke heute mal für das Gespräch und wünsche alles Gute.
Ja, danke sehr.
Ja, und das war's für heute. Warum ich keinen Alkohol mehr trinke, ist übrigens im Bertelsmann Verlag erschienen. Das Gespräch hat, wie gesagt, meine Kollegin Anna Wallner geführt. Mein Name ist Eva Winreuter. Ich sag danke fürs Zuhören und bis bald.